eine Aktuelle Stunde verlangt zum Thema militärische Eskalation und humanitäre Notlage im Libanon. Zu der Aussprache darf ich auch begrüßen die Botschafterin der Libanesischen Republik. Seien Sie uns herzlich willkommen. Ich darf die Aussprache eröffnen. Das Wort hat für die Fraktion Die Linke Cansu Özdemir.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der April 2026 steht für eine neue gefährliche Eskalation im Nahen Osten. Die massiven Luftangriffe Israels im Rahmen der Operation Eternal Darkness, insbesondere die Angriffe am 8. April, die Raketenangriffe der Hezbollah auf Nordisrael und die Ausweitung der Kämpfe auf den Südlibanon zeigen, wir erleben keine isolierten Ereignisse, sondern eine sich weiter drehende Gewaltspirale. Und diese Spirale trifft vor allem die Zivilbevölkerung. Der 8. April war der tödlichste Tag dieser Eskalation. Während die Welt noch vorsichtig über eine Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran sprach, bombardierte Israel den Südlibanon, das Bekaa-Tal und dicht besiedelte Wohnviertel im Zentrum Beiruts, vielfach und ohne jede Vorwarnung. Krankenhäuser waren völlig überlastet, über 2000 Tote, mehr als 1 Million Vertriebene. Das sind zerstörte Leben, zerstörte Familien, zerstörte Perspektiven. Die islamistische Terrororganisation Hezbollah trägt eine erhebliche Verantwortung für diese Eskalation. Ihre Raketenangriffe auf zivile Gebiete sind völkerrechtswidrig. Sie agiert als bewaffneter Arm iranischer Regionalpolitik, untergräbt die staatliche Souveränität des Libanon und nutzt zugleich gezielt staatliche Schwäche. Sie ersetzt soziale Leistungen, gewinnt dadurch Einfluss und profitiert von Armut und Instabilität. Und genau hier liegt auch das Versagen der internationalen Gemeinschaft. Es ist eine Schwäche, dass es bis heute nicht gelungen ist, den Libanon so zu stabilisieren, dass nichtstaatliche bewaffnete Akteure an Einfluss verlieren. Im Gegenteil. Jede weitere militärische Eskalation stärkt die Hezbollah, weil sie Unsicherheit ausnutzt und daraus Zustimmung gewinnt. Deshalb, meine Damen und Herren, wer sie schwächen will, erreicht das nicht durch Bomben, sondern durch Stabilisierung und soziale Sicherheit. Aber, und das ist ebenso klar, Völkerrecht gilt nicht selektiv. Gerade deshalb müssen wir auch die Rolle Israels benennen. Die Bombardierung dicht besiedelter Wohngebiete ohne Vorwarnung, die Bodenoffensive und die geplante Pufferzone im Südlibanon stellen eine erhebliche Eskalation dar und sind mit dem humanitären Völkerrecht nicht vereinbar. Eine solche Zone würde faktisch eine Annexion unter militärischer Kontrolle bedeuten. Vertreibung und die Zerstörung von Lebensgrundlagen schaffen keine Sicherheit. Sie schaffen neues Unrecht und eine weitere eskalierende Gewaltspirale. Wer glaubt, dass militärische Kontrolle Sicherheit bringt, ignoriert die Erfahrung dieser Region der letzten Jahrzehnte. Netanyahu argumentiert mit dem Recht auf Selbstverteidigung. Ich widerspreche der Vorstellung, dass das Recht auf Selbstverteidigung grenzenlos wäre. Selbstverteidigung ist im Völkerrecht klar definiert. Sie ist gebunden an Verhältnismäßigkeit und an den Schutz der Zivilbevölkerung. Wenn aber militärische Maßnahmen dazu führen, dass massiv Zivilisten betroffen sind, dann wird diese Grenze ganz klar überschritten. Das klar zu benennen, ist die Verteidigung des Völkerrechts. Es ist die Verteidigung eines Prinzips, das für alle Akteure gelten muss. Gleichzeitig sehen wir, wie fragil selbst diplomatische Fortschritte sind. Es gibt neue Waffenruheinitiativen im Kontext der Gespräche zwischen den USA und dem Iran sowie zwischen Israel und dem Libanon nach 3 Jahrzehnten. Diese Waffenruhe, meine Damen und Herren, ist aber labil. Die Angriffe gehen weiter. Zentrale Fragen bleiben ungelöst. Und das zeigt auch noch mal deutlich, ohne politische Lösung bleibt jede Feuerpause brüchig. Dieser Konflikt wird nicht militärisch gelöst werden. Und trotzdem dominiert weiterhin eine Logik der Eskalation. Und auch Deutschland trägt hier Verantwortung. Wer weiter Rüstungsexporte hier genehmigt in diese Region und militärische Infrastruktur bereitstellt, trägt zur Dynamik dieses Konflikts bei. Was wir jetzt brauchen, ist ein stabiler Waffenstillstand. Wir brauchen ernsthafte diplomatische Initiativen. Und wir müssen endlich die Kräfte stärken, die zu oft übersehen werden. Die Zivilgesellschaft im Libanon, die sozialen und feministischen Bewegungen im Libanon. Wir sehen Organisationen wie CRTDA, CAFA und ABAD, sie kämpfen seit Jahren für soziale Gerechtigkeit, gegen Gewalt und für politische Teilhabe. Sie haben in den 50er Jahren das Frauenwahlrecht erkämpft. Sie haben Proteste getragen, 2015 im Rahmen der Müllkrise. Sie haben Reformen angestoßen. Diese Bewegungen zeigen uns doch deutlich, Frieden, soziale Sicherheit, Stabilität entsteht eben nicht durch Bomben, nicht durch militärische Interventionen, sondern durch gerechte gesellschaftliche Strukturen. Und deshalb ist auch klar, wer Stabilität will, muss genau diese Kräfte stärken. Und deshalb sagen wir, mehr Unterstützung für Zivilgesellschaft, mehr Unterstützung für Entwicklungsarbeit statt militärischer Logik. Und genau hier liegt leider das Versagen der aktuellen Bundesregierung. Sie spricht von Deeskalation und genehmigt weiter Waffen. Sie beruft sich auf das Völkerrecht und misst mit zweierlei Maß. Das ist kein Beitrag zum Frieden, das ist politisches Wegsehen, meine Damen und Herren. Wer Frieden will, darf nicht gleichzeitig Waffen liefern. Und deshalb muss die Bundesregierung ihren Kurs ändern, und zwar jetzt.
Für die CDU-CSU-Fraktion darf ich Roderich Kiesewetter das Wort erteilen.
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es gibt erfreuliche Signale. Erstmals seit Jahren gibt es einen Waffenstillstand zwischen Israel und Libanon. Und erstmals seit Jahrzehnten finden überhaupt Gespräche zwischen der israelischen und libanesischen Führung statt. Ich bin froh, dass wir im Rahmen einer Aktuellen Stunde darüber reden können. Der Libanon galt vor Jahrzehnten als die Schweiz des Nahen Ostens. Was ist daraus geworden? Ein Land, das nicht einmal Souveränität über die eigenen Gebiete verfügt. Ein Land, in dem eine Parallelgewalt herrscht, die Hisbollah, die das Land in Geiselhaft genommen hat. Und meine Damen und Herren, wenn wir wirklich etwas erreichen wollen, muss auch das, was im internationalen Recht vorgesorgt wurde, die Entwaffnung der Hisbollah, auch durchgesetzt werden. Und wenn wir die Entwaffnung der Hisbollah durchsetzen wollen, dann müssen wir internationales Recht anwenden. Und das gibt es seit 2006. Durch die UN-Resolution 1701, die einstimmig auch von China und Russland angenommen wurde, aber nicht umgesetzt. Und dann hatten wir den 7. Oktober, der allen in grausamer Erinnerung ist. Und am 8. Oktober begann die Hisbollah einen furchtbaren Raketenangriff auf Israel, wo Zehntausende Israelis im Norden des Landes gezwungen waren, umzusiedeln für etwa 1,5 bis 2 Jahre. Darüber spricht heute niemand. Und wir müssen es ansprechen, dass die Hisbollah-Gewalt zu Gewalt in Israel, zur Umsiedlung geführt hat. Meine Damen und Herren, am Ende muss stehen, dass der Libanon zu einem souveränen Staat wird. Präsident Aoun hat gefordert, die Entwaffnung der Hisbollah, die Umsetzung der internationalen Regeln und dass die staatliche Autorität ausschließlich von staatlichen Sicherheitsorganen vorgenommen wird, der Polizei und des Militärs. Darin müssen wir ihn unterstützen, und das ist auch Absicht der Bundesregierung, und die unterstützen wir mit voller Kraft. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, zur Ehrlichkeit gehört auch, dass die Hisbollah keine Kraft aus eigenem Ermessen ist. Die Hisbollah ist verlängerter Arm des Iran. Und wenn wir nach Teheran schauen, wird deutlich, dass die Hisbollah und der Libanon Teil einer geopolitischen Herausforderung ist. Einer geopolitischen Herausforderung, wo China und Russland den Iran unterstützen und der Iran über Jahrzehnte eine nukleare Fähigkeit aufbaute, das Existenzrecht Israels nicht anerkennt, bis heute nicht, und um das zu untermauern, nukleare Fähigkeiten, ballistische Fähigkeiten aufbaute und zusätzlich terroristische Arme wie die Hisbollah, die Hamas und die Houthi. Und darum geht es letztlich, dass wir begreifen, dass die Entwaffnung der Hisbollah auch einhergehen muss mit stärkerem Druck auf den Iran und dass wir alles tun müssen, deutlich zu machen, wenn wir den Systemwechsel im Iran nicht erreichen, die iranische Bevölkerung aus eigener Kraft nicht schafft, wir durch Verhandlungen und durch internationalen Druck und durch Sanktionen alles tun müssen, dass die Finanzströme zu Hisbollah ausgetrocknet werden, dass wir uns insgesamt Gedanken machen, wie wir in einer Friedensordnung im Nahen und Mittleren Osten das Existenzrecht Israels stärken, die Umsetzung dessen, was die Vereinten Nationen vor 20 Jahren verabschiedet haben, auch ermöglichen. In UNIFIL waren wir beteiligt. Aber sind wir an Land gegangen? Natürlich nicht. Gab es Waffenschmuggel auf See? Wir haben keinen beobachtet. Wenn wir wirklich mehr leisten wollen, und UNIFIL kommt dieses Jahr an das Ende, sondern muss überdacht werden und vielleicht neu geordnet werden, müssen wir uns Gedanken machen, dass nie mehr Gefahr von der Hisbollah und von einem nicht souveränen Libanon gegen Israel ausgeht. Müssen wir alles tun, dass die palästinensischen Flüchtlinge anerkannt werden, was übrigens in Syrien zunehmend der Fall ist, dass dort Kurden und auch Palästinenser die Chance auf eine syrische Staatsbürgerschaft haben. Dass wir alles tun, zivilgesellschaftlich, und ich bin Ihnen dankbar, Frau Özdemir, dass Sie auch über zivilgesellschaftliche Maßnahmen sprachen und die Wurzel auch bei der Hisbollah sehen, dass wir alles tun, dass die Zivilgesellschaft im Libanon gestärkt wird. Am Ende brauchen wir einen souveränen Libanon, der eine Regierung hat, die auch die Gewalt im Sinne einer staatlichen Gewaltenteilung und im Sinne eines staatlichen Gewaltmonopols, kontrolliert durch das Parlament, im Libanon ausübt, dass vom Libanon keine Gefahr mehr für Israel ausgeht und dass Israel alles tut, in Verhältnismäßigkeit sein Verhalten gegenüber dem Libanon neu zu ordnen. Vielen Dank.
Wir hören Dr. Alexander Wolf für die AfD-Fraktion.
Verehrtes Präsidium, meine Damen und Herren! Der Libanon war einst ein wohlhabendes und blühendes Land, die Schweiz des Nahen Ostens. Warum war das der Fall? Was unterschied den Libanon von den anderen arabischen Staaten? Sie werden es vielleicht nicht gern hören, aber es lag daran, dass der Libanon mehrheitlich christlich war. Das änderte sich erst durch fremde Einmischung und natürlich auch muslimischen Geburtenüberschuss. 1975, maßgeblich angezettelt von der sogenannten palästinensischen Befreiungsorganisation PLO, entbrannte der blutige Bürgerkrieg im Libanon. Er stürzte das Land ins Chaos. Die christlichen Milizen versuchten zu retten, was zu retten war. Ihr Anführer Bashir Gemayel wollte den Krieg beenden. Er wollte sogar einen Friedensvertrag mit Israel schließen. Doch unmittelbar nach seinem Amtsantritt wurde er getötet. Europa hat dabei eine eher unrühmliche Rolle gespielt. Die Maroniten und andere Christen, eigentlich Garanten von Stabilität, wurden von der hiesigen antikolonialistischen Linken als faschistoid und kriegslüstern gebrandmarkt und jene muslimischen Terroristen, die das Land ins Chaos gestürzt hatten, als Freiheitskämpfer euphemistisch verherrlicht. Außerdem ist Europa seit langem Rückzugsraum für die Hisbollah. Sogar die Neuköllner Integrationsbeauftragte Balci beklagt, dass in ihrem Bezirk an jeder Ecke Spenden für die Terrororganisation gesammelt werden. Wir als AfD waren die Einzigen, die schon vor Jahren ein vollständiges Hisbollah-Verbot gefordert haben. Seehofer hat dann wenigstens ein laues Betätigungsverbot erlassen, aber sogar dem haben die Linken hier ihre Zustimmung verweigert. Das zeigt wieder einmal, die linken Postkolonialisten spielen ein Spiel gegen unsere ureigensten Interessen und verbünden sich mit unseren Feinden. In dieser kriegerischen Auseinandersetzung leiden vor allem die Menschen auf allen Seiten. Im Norden Israels durch den Beschuss mit Katyusha-Raketen, aus dem Süden Libanons durch die Hisbollah, im Süden Libanons durch die israelische Bodenoffensive. Hie wie da mussten Tausende fliehen und ihre Häuser verlassen. Israel hielt den Südlibanon schon mehrfach besetzt. Es zog sich 2006 letztmals zurück, nachdem die Resolution 1701 des UN-Sicherheitsrats der Hisbollah jedwede Tätigkeit im Gebiet verbot und eine Entwaffnung in Aussicht stellte. Die Einhaltung und Umsetzung dieser Resolution sollte von der libanesischen Armee und der UNIFIL überwacht werden. Doch es geschah kaum etwas. Denn die Hisbollah ist einfach stärker als die libanesische Armee. UN-Soldaten, insbesondere aus muslimischen Ländern, ließen die Hisbollah außerdem jahrelang gewähren und Stellungen direkt neben ihren eigenen errichten. Auch der Beschuss hörte nicht auf. 60.000 Menschen in Nordisrael mussten ihre Häuser verlassen, als die Hisbollah sich dem Kampf der Hamas am 7.8. Oktober anschloss. Der Südlibanon, das halte ich hier ganz klar fest, darf nicht dauerhaft von Israel besetzt werden. Aber wir haben auch Verständnis für die Sicherheitsinteressen Israels. Es befindet sich in einer Situation, in der es sich schwerlich anders behelfen kann. Und zwar hauptsächlich, weil die realitätsferne UN mit ihrer rosaroten Brille auf der ganzen Linie versagt hat. Es liegt im deutschen Interesse, dass den Versprechungen der sogenannten internationalen Gemeinschaft endlich auch Taten folgen. Dafür ist aber eine Entwaffnung der Hisbollah unerlässlich. Und diese wiederum ist nur durch eine massive Stärkung der libanesischen Regierung und Armee zu erreichen. Eine nicht zuletzt militärische Stärkung, damit es ihr gelingt, sich gegenüber der Hisbollah durchzusetzen. Die libanesische Armee fordert explizit rasche Waffenlieferungen, um die Kontrolle über das eigene Land zurückzugewinnen. Frankreich will gepanzerte Fahrzeuge, operative Unterstützung und logistische Hilfe zur Verfügung stellen. Es stünde Deutschland gut zu Gesicht, sich dem anzuschließen. Man muss die Gunst der Stunde nutzen. Die Hisbollah ist militärisch und politisch geschwächt, erstmals seit Jahrzehnten nicht länger Teil der Regierung. Mit Josef Aoun hat Libanon derzeit einen vernünftigen Staatspräsidenten, den es zu unterstützen gilt. Die libanesische Armee muss wieder Herr im eigenen Hause werden. Nicht UN-Resolutionen oder feministische Außenpolitik können das Land zu Frieden und Wohlstand zurückführen, sondern nur die längst überfällige Zerschlagung der Hisbollah. Vielen Dank.
Für die Bundesregierung darf ich Johann Saathoff, parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, das Wort erteilen.
Moin, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wel so gsüms nit to helpen, weit es nit wert, der in Verlegenheit kommt, sagt man in meiner Heimat Ostfriesland anerkennend. Wenn Menschen Probleme selber anpacken und auch lösen. Diese Anerkennung haben die Menschen aufgrund ihrer Leistung in der Vergangenheit im Libanon verdient, Frau Botschafterin. Der Libanon ist kaum größer als Hessen, aber er leistet seit Jahren ganz Großes, das sonst ein ganzer Kontinent aufbringen müsste. Auf 4,5 Millionen Einwohner kommen über 1 Million syrische und 200.000 palästinensische Geflüchtete. Das ist weltweit die höchste Quote geflüchteter Menschen pro Kopf. Und dafür verdient der Libanon großen Respekt. Und gleichzeitig ist das Land erschöpft durch Wirtschafts-, Währungs-, Bankenkrise, durch politisches Missmanagement, durch die Explosion im Hafen von Beirut vor 6 Jahren mit ihren verheerenden Folgen und jetzt durch die fatale Eskalation zwischen Hisbollah und Israel. Viele Menschen versuchen verzweifelt, sich in Sicherheit zu bringen. Über 250.000 Menschen sind nach Syrien geflohen. Über 1 Million Menschen, Frauen, Männer, Kinder, sind im Libanon selbst auf der Flucht. Viel Infrastruktur ist zerstört. Ganze Regionen im Süden sind entvölkert. Der Libanon steht am Limit. Und doch gilt, die allermeisten Menschen im Libanon wollen keinen Krieg. Sie wollen ein sicheres und würdevolles Leben, genauso wie wir hier. Und dafür gibt es auch seit langer Zeit erstmals wieder Hoffnung. Denn seit letztem Jahr gibt es im Libanon eine reformorientierte Regierung. Klar ist, die Hisbollah trägt Verantwortung für die Eskalation. Sie schwächt den Staat und gefährdet Zivilistinnen und Zivilisten. Genauso klar ist, auch die israelische Regierung trägt Verantwortung. Die massive militärische Reaktion, insbesondere wiederholte Angriffe auf Wohngebiete und zivile Infrastruktur, kostet unschuldige Menschenleben. Sie zerstört Lebensgrundlagen und sie zerstört Hoffnungen. Es darf keine Angriffe auf die territoriale Souveränität Libanons und keine Annexionen geben. Was es jetzt braucht, ist Deeskalation, strikte Einhaltung des Völkerrechts durch alle Seiten. Es braucht eine umfassende und verlässliche Waffenruhe. Es braucht eine Waffenruhe, die ihren Namen auch verdient. Eine Waffenruhe deutlich über die geplanten 10 Tage hinaus mit einem glaubwürdigen politischen Ausweg. Es braucht eine dauerhafte Friedensregelung. Denn Stabilität im Nahen Osten wird es nur geben, wenn sie die gesamte Region einbezieht, wenn sie in der gesamten Region gilt, und zwar ohne Ausnahme. Eine Waffenruhe verliert nämlich ihre Glaubwürdigkeit, wenn der Libanon weiter unter Beschuss steht. Das ist ein gefährlicher Widerspruch, für den vor allem Zivilisten mit ihrem Leben zu bezahlen haben. Und Zivilisten zu schützen, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Zivilisten zu schützen, ist keine Option, sondern eine Verpflichtung des Völkerrechts. Ich begrüße daher ausdrücklich die Einigung der letzten Nacht als wichtigen ersten Schritt und hoffe sehr, dass diese Waffenruhe nun von beiden Seiten uneingeschränkt respektiert wird. Was es außerdem jetzt braucht, ist ein glaubwürdiger politischer Ausweg. Daher ist es gut, dass erstmalige direkte Gespräche zwischen Libanon und Israel stattfinden. Für die Menschen im Libanon und für die Stabilität in der Region und natürlich weltweit. Und warum betrifft uns die Lage im Libanon auch hier in Deutschland? Erstens, diese Krise ist allein geografisch näher, als wir denken. Beirut ist keine 4 Flugstunden von Berlin entfernt. Zweitens, die Stabilität des Libanon ist entscheidend für die Region, ganz besonders auch für Syrien. Und drittens, wo Staaten versagen, fliehen Menschen und einige wenden sich extremistischen Gruppen zu. Gerade in diesen Situationen zeigt sich, ob wir unsere Verantwortung ernst nehmen und unseren Werten treu bleiben. Entwicklungszusammenarbeit im Libanon ist strategisch notwendig, denn sie trägt dazu bei, regionale Stabilität zu sichern und damit auch die Sicherheit und Ordnung in Deutschland und in Europa zu stärken. Mit Entwicklungspolitik schaffen wir Perspektiven für die Menschen vor Ort, stärken Zusammenhalt und wir sichern die staatliche Handlungsfähigkeit. Dabei setzen wir im Libanon auf 2 Säulen. Erstens, Stärkung des öffentlichen Verwaltungswesens, Reformen und wirtschaftliche Entwicklung. Ein funktionierender Staat ist die beste Antwort auf Instabilität. Und zweitens, Grundversorgung für alle mit Bildung, mit Ernährung, mit Wasser, mit Gesundheit und mit Beschäftigung. Diese langfristige Arbeit muss weitergehen. Reformen zu sozialen Sicherungssystemen, guter Regierungsführung und die Förderung einer aktiven Zivilgesellschaft bleiben wichtig für den Libanon. Arbeit und Beschäftigungsmöglichkeiten in der lokalen Wirtschaft sind weiter essentiell für die Entwicklung des Libanons. Wir wollen mit unserer Entwicklungszusammenarbeit auch weiterhin langfristige Perspektiven für die Menschen vor Ort schaffen. Das allein reicht aber gerade nicht aus. Ein normales Arbeiten gibt es gerade leider nicht, genauso wenig wie ein normales Arbeiten vor Ort im Libanon. Und darum, in diesem eskalierenden Krieg, unterstützen wir die Menschen jetzt zusätzlich. Wir steuern bestehende Maßnahmen um und stellen Unterstützung von zusätzlichen 75 Millionen Euro für den Libanon bereit, wie kürzlich von Ministerin Alabali Radovan als Teil des Hilfspakets für die Region angekündigt. Wir helfen jetzt beispielsweise dadurch, dass wir Notunterkünfte und Mahlzeiten bereitstellen. Wir bieten psychosoziale Maßnahmen an für die Menschen, die so sehr auch von Traumata begleitet werden, und fördern gezielt den gesellschaftlichen Zusammenhalt vor Ort, den es dringend braucht in dieser Region. Gemeinsam mit dem World Food Programm und mit UNICEF werden wir so Kindern trotz geschlossener Schulen weiter Unterricht ermöglichen, damit sie eben nicht Extremisten in die Hände fallen. Auch das benachbarte Syrien nehmen wir direkt mit in den Blick und unterstützen mit diesem Paket auch geflüchtete Syrerinnen und Syrer und Libanesen aus dem Libanon in Syrien über das Welternährungsprogramm. Ich bin froh, dass auch das Auswärtige Amt dem Libanon zusätzliche 45 Millionen Euro humanitäre Hilfe zugesagt hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Entwicklungspolitik ist Friedenspolitik und Entwicklungspolitik ist Sicherheitspolitik. Denn Sicherheit beginnt nicht an den Landesgrenzen. Sie beginnt dort, wo Staaten funktionieren, wo Kinder zur Schule gehen und wo Menschen eine Perspektive haben. Und genau dort setzen wir an. Und genau deshalb dürfen wir jetzt nicht nachlassen. Für die Menschen im Libanon und für die Menschen weltweit. Herzlichen Dank.
Für Bündnis 90 Die Grünen darf ich Luise Amtsberg das Wort erteilen.
Herr Präsident, Frau Botschafterin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Frieden kann nicht unter Beschuss verhandelt werden. Echte Verhandlungen brauchen zwingend eine stabile Feuerpause. Die gestern angekündigte Feuerpause jedoch hat nur wenige Stunden gehalten. Bereits kurz danach hat Israel im Süden Libanons erneut militärische Operationen durchgeführt. Damit ist klar, ohne politischen Willen und ohne deutlich erhöhten internationalen Druck kann es nicht gelingen. Dieser Druck, das gehört auch dazu, kann nur entstehen, wenn die Realitäten auch klar benannt werden. Der Libanon ist ein souveräner Staat. Die anhaltende militärische Präsenz Israels, die Zerstörung im Süden des Landes, die Vertreibung von mittlerweile über 1 Million Menschen sowie der Beschuss ziviler Infrastruktur durch Israel, sie sind völkerrechtswidrig. Der Süden des Libanons ist mittlerweile abgeschnitten vom Rest des Landes. Eine Rückkehr der Bevölkerung in den Südlibanon soll verhindert werden, um, wie es der israelische Verteidigungsminister sagt, eine sogenannte Pufferzone zu schaffen. Meine Damen und Herren, eine Pufferzone ist kein technischer Begriff, sondern sie ist ein Euphemismus für Vertreibung und dauerhafte Besetzung und für ein Infragestellen der libanesischen Staatlichkeit, und das ist hochgefährlich. Ich habe vorgestern mit dem libanesischen Verteidigungsminister gesprochen, und er hat sehr eindringlich davor gewarnt, das konfessionelle Machtgleichgewicht im Libanon aus dem Auge zu verlieren. Die massiven sozialen Spannungen im Land und die Militäraktionen Israels im Land, sie verschärfen die reale Gefahr auf einen Bürgerkrieg. Was droht, ist der Zerfall der öffentlichen Ordnung und auch ein staatlicher Kollaps. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Entwaffnung der Hisbollah, die ist notwendig, gerade weil sie ohne Zweifel eine erhebliche Gefahr und Bedrohung für Israel darstellt. Aber sie kann nur durch den libanesischen Staat selbst erfolgen, nicht durch militärische Angriffe von außen, weil sie genau dann das Gegenteil erzeugt. Die libanesische Regierung hat bereits im vergangenen Jahr die Entwaffnung der Hisbollah beschlossen. Diese Bemühungen verdienen Unterstützung und nicht Schwächung. Wenn die Entwaffnung der Hisbollah zu schleppend verläuft, was der Fall ist, dann kann die Antwort darauf nicht die Bombardierung weiter Teile des Landes sein, sondern dann sind wir als internationale Gemeinschaft gefordert. Was kann getan werden, damit die Entwaffnung schneller gelingt? Und da verstört es doch massiv, dass ausgerechnet die UN-Blauhelm-Mission UNIFIL im Süden des Libanon jetzt aufgrund der Blockade von Israel und den USA beendet wird. Ich hätte wirklich erwartet, dass die Bundesregierung sichtbar bei Trump um die Fortsetzung des Mandates wirbt, dass sie nicht darüber diskutiert, ob man Komponenten des Mandates nach ihrem Ende fortführt, sondern dass man dem Libanon jetzt wirklich klare Zusagen macht. Ich erwarte von der Bundesregierung, dass sie nicht länger nur ihre Sorge in Statements ausdrückt, während vor Ort Fakten geschaffen werden, sondern handelt, und zwar für die Menschen vor Ort. Und deshalb gestatten Sie mir an der Stelle einen Diskurs, weil der Libanon und die Situation dort natürlich nicht im luftleeren Raum geschieht, sondern wir über eine ganze Region reden und uns sorgen. Aber dass die Bundesregierung die Menschen, um die es ja immer wieder geht, immer wieder auch aus dem Blick verliert, das zeigen auch die Politik in anderen Ländern in der Region. Statt al-Sharaa klar unter Druck zu setzen, das Land zu demokratisieren, Aufarbeitung voranzutreiben, Minderheiten zu schützen, den Krieg im Nordosten gegen die Kurden zu beenden, spielt Merz mit al-Sharaa hier in Berlin Zahlenbingo über Abschiebung. Sie haben, und das zeigt es ganz deutlich, Syrien schon aufgegeben. Ihr Interesse an diesem Land endet offenbar bei der eigenen Innenpolitik. Und das ist wirklich nach Jahren des Bürgerkriegs mehr als bitter. Oder, um ein zweites Beispiel zu nennen mit Blick auf Iran, wenn Donald Trump darüber fabuliert, dass er eine ganze Zivilisation auslöschen will, wenn nicht alle so machen, wie er das möchte, belächelt und verharmlost der Bundeskanzler in einer Pressekonferenz diese widerwärtige Rhetorik? Meine Damen und Herren, die Menschen im Iran, sie sind doch kein verzichtbarer Kollateralschaden. Für sie geht es doch jetzt gerade um alles. Warum fordern Sie denn nicht ein, dass die Freilassung der politischen Gefangenen, die Wiederherstellung des Internets, ein Ende der Massenexekution zwingend Bestandteil wird der jetzigen Verhandlungen? Warum fordern Sie das nicht ein? Und die tragische Wahrheit ist, dass Sie, die USA, mit genau dieser Ignoranz dieses grausame Regime weiter festigen. Und das ist wirklich zynisch. Und ein letzter Gedanke, dass der Außenminister diesen Kurs nicht nur erträgt, sondern auch stützt, das ist auch für uns jetzt mehr als belegt. Noch vor wenigen Tagen hat er auf seinen sozialen Kanälen abgefeiert, dass die jetzige Koalition die Aufnahmeprogramme der Ampelregierung, im Übrigen auch für Menschen aus dem Iran, abgeschafft hat. Er hat gefeiert, dass jetzt endlich wieder nach Syrien abgeschoben wird. Für meine Fraktion ist daher klar, dass auch die Außenpolitik des Außenministers von der Innenpolitik geschrieben und getrieben wird. Und das ist schlimm, denn sie könnten eine Rolle spielen in der Region. Aber die Bundesregierung, sie kapituliert vor der Komplexität der Lage und sie entscheidet sich immer wieder für den innenpolitischen Fokus. Und das ist für die Außenpolitik schon immer der schlechteste Berater gewesen. Herzlichen Dank.
Für die CDU-CSU-Fraktion darf ich Dr. Wolfgang Stefinger das Wort erteilen.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Libanon steht an einem historischen Scheideweg. Nach Jahren der tiefsten Krise, nach wirtschaftlichen Verwerfungen und einer politischen Lähmung, die, wenn wir ehrlich sind, das Land fast hat ersticken lassen, zeichnet sich heute etwas ab, das wir lange nicht für möglich gehalten haben, nämlich eine reale Chance auf Stabilität. Die Chance ist zerbrechlich, aber sie ist da und wir dürfen sie nicht verspielen. Der Libanon ist ein Land mit enormem Potenzial. Und schauen wir auf seine Geschichte, auf die Kultur, aber auch auf die Menschen, auf den Unternehmergeist der Menschen, dann sehen wir, dass dieses Potenzial seit Jahrzehnten systematisch blockiert wird. Blockiert durch Korruption, durch staatliche Schwäche und vor allem durch einen Akteur, der nicht den Menschen dient, sondern fremden Interessen, die Hisbollah. Lassen Sie uns die Dinge auch beim Namen nennen. Die Hisbollah ist nicht nur einfach eine Miliz, sie ist der verlängerte Arm des iranischen Regimes. Sie ist eine Terrororganisation. Sie ist der zentrale Faktor, der die Stabilität verhindert und staatliche Souveränität untergräbt. Und das System Hisbollah hat 70% der Bevölkerung in bittere Armut getrieben. Und das ist ein perfides System, denn man erzeugt bewusst Not, um Abhängigkeiten zu schaffen. Man nimmt den Menschen die Würde, um sie anschließend mit Almosen zu versorgen und sich selber als großer Wohltäter zu inszenieren. Die Realität ist, die Lira ist wertlos, die Ersparnisse sind vernichtet und die Inflation ist außer Kontrolle. Wenn Sie so wollen, ist das Land in Geiselhaft. Meine Damen, meine Herren, ohne die Entwaffnung und Marginalisierung der Hisbollah wird es keine nachhaltige Zukunft für den Libanon geben. Und wir sehen die Hoffnungssignale. Die direkten Gespräche zwischen Israel und dem Libanon zeigen uns, dass es auch Kräfte in diesem Staat gibt, die Verantwortung übernehmen wollen. Kräfte, die einen friedlichen Weg suchen. Und hier eröffnet sich ein Fenster, ein politisches Fenster, ich glaube, eines der wichtigsten seit Jahren. Und deshalb müssen Deutschland und Europa dieses Fenster auch nutzen. Wir müssen den libanesischen Staat stärken, aber eben nicht jene Strukturen, die ihn von innen heraus aushöhlen. Wir müssen die Souveränität fördern, statt Parallelmächte zu tolerieren. Und das bedeutet ganz konkret, Deutschland und Europa stehen bereit für Unterstützung, finanziell, wirtschaftlich und politisch. Ich sage aber auch ganz deutlich, die Hilfe darf es nicht bedingungslos geben. Unsere Unterstützung ist an klare Fortschritte gebunden. Erstens die Wiederherstellung der vollen staatlichen Kontrolle über das Staatsgebiet. Zweitens die konsequente Entwaffnung der Hisbollah. Und drittens die schrittweise Normalisierung der Beziehungen zu Israel. Stabilität entsteht nicht durch Wegsehen oder durch das Verteilen von Schecks ohne Forderungen. Stabilität entsteht auch durch eine klare Kante. Ich möchte betonen, dass wir bereits dort helfen, wo es die Menschen unmittelbar spüren. Deutschland finanziert beispielsweise Trinkwasseranlagen. Wir retten Leben und schaffen über Cash-for-Work-Programme gleichzeitig tausende Arbeitsplätze für Einheimische und für Flüchtlinge. Und das halte ich für essentiell. Und ich möchte Ihnen auch sagen, warum. Weil ein junger Mensch mit einem Beruf und einer Perspektive weniger anfällig ist für das Werben radikaler Milizen. Wer seine Familie ernähren kann, der wird nicht zum Handlanger des Terrors. Meine Damen, meine Herren, Deutschland ist einer der größten Geber von Entwicklungsgeldern. Wenn der Libanon bereit ist, den Weg der Reformen und der Souveränität konsequent zu gehen, dann liegt ein umfassendes Angebot auf dem Tisch. Ein Paket aus Investitionen, Energiekooperation und Infrastrukturhilfe. Ein Paket für wirtschaftlichen Aufschwung. Kurz gesagt, ein Angebot für eine Zukunft in Freiheit. Die Menschen im Libanon haben ein Recht auf einen Staat, der sie schützt, statt sie zu benutzen. Sie haben ein Recht auf Sicherheit und sie haben ein Recht auf Freiheit. Helfen wir Ihnen, dieses Recht wahrzunehmen. Herzlichen Dank.
Für die AfD-Fraktion darf ich Gerold Otten das Wort erteilen.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit tiefer Sorge blicken wir in diesen Tagen auf die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten. Wenn sich die Berichterstattung und diplomatische Aufmerksamkeit primär auf die Lage am Persischen Golf konzentriert, gerät die Tragödie im Libanon mehr und mehr aus dem Blickfeld. Mir schrieb aber vor einigen Tagen meine letztjährige IPS-Stipendiatin aus dem Libanon, ich zitiere, die letzten Wochen hier in Beirut waren schlicht ein täglicher Kampf ums Überleben im Krieg, insbesondere nach den 160 gleichzeitigen Angriffen auf den Libanon vergangenen Mittwoch. Ich befand mich an diesem Tag bei der Arbeit und die Atmosphäre war apokalyptisch. Die Geräusche der Einschläge, die Sirenen der Krankenwagen, das Chaos auf den Straßen. Es fühlte sich an wie ein sehr düsterer Film, aus dem es kein Entkommen gibt, da die Angriffe so viele zivile Gebiete Beiruts trafen. Allein an diesem Tag forderte 375 Tote und 1223 Verletzte. Meine Damen und Herren, diese Aktuelle Stunde ist heute daher wichtig, die Lage im Libanon wieder in den Fokus zu nehmen, auch wenn gerade eine zehntägige Waffenruhe zwischen dem Libanon und Israel verkündet wurde. Seit dem militärischen Vorgehen der USA und Israels gegen den Iran und dessen Führungspersonen Ende Februar und der massiven Eskalation durch die Hezbollah Anfang März steht der Libanon erneut in Flammen. Die israelische Operation Eternal Darkness hatte das erklärte Ziel, die militärische und Führungsinfrastruktur der Hezbollah im gesamten Libanon zu zerschlagen. Und diese Terrororganisation damit so nachhaltig zu schwächen, dass sie auf lange Sicht keine Bedrohung Israels mehr darstellt. Es ist sicher die legitime Pflicht und der völkerrechtliche Vorbehalt eines souveränen Staates, die physische Integrität seiner Bürger gegen eine permanente terroristische Bedrohung zu schützen. Israel erntet für seine schweren Angriffe auf den Libanon auch heftige Kritik. Kriegsvölkerrechtlich sind zwar nach dem Grundsatz der militärischen Notwendigkeit im bewaffneten Konflikt alle militärischen Maßnahmen erlaubt, die zur Bekämpfung der gegnerischen Konfliktpartei militärisch erforderlich und nicht vom humanitären Völkerrecht verboten sind, legitim. Doch zeigte sich unter anderem UN-Generalsekretär Guterres zutiefst alarmiert über die steigende Zahl der zivilen Opfer. Wir fordern daher alle Konfliktparteien auf, das Gebot der Gewaltminimierung und des Schutzes der Zivilbevölkerung im humanitären Völkerrecht zu beachten. Um jedoch über die Krisenintervention hinaus zu einer strategischen Lösung zu gelangen, müssen wir die komplexen Binnenstrukturen des Libanons jenseits einfacher Narrative analysieren. In der europäischen Debatte wird oft unterschätzt, dass die Hezbollah als klassischer hybrider Akteur agiert, denn sie ist mehr als nur eine Terrormiliz. Durch den Aufbau parastaatlicher Strukturen in der Bildung, im Gesundheitswesen, in der Wirtschaft und im Finanzsektor hat sie ein Machtmonopol im Libanon etabliert. Sie füllte damit jenes Vakuum, das durch jahrzehntelangen Krieg und das chronische Versagen staatlicher Institutionen entstanden ist. Daraus ergibt sich für die libanesische Regierung ein strategisches Dilemma von existenziellem Ausmaß. Die wiederholte internationale Forderung nach einer Waffnung der Hezbollah, auch heute hier wieder vorgetragen, trifft auf einen Staat, dessen reguläre Streitkräfte der vom Iran hochgerüsteten Miliz materiell, operativ und logistisch weit unterlegen sind. Ein unter externem Druck erzwungenes Durchgreifen Beiruts, wie häufig gefordert, würde allerdings nicht zur Entwaffnung der Hezbollah führen. Es würde im Gegenteil die ohnehin fragile Stabilität des Landes endgültig zerstören und das Risiko eines neuen Bürgerkriegs massiv erhöhen. Meine Damen und Herren, hierdurch wird das libanesische Dilemma zu einem weltpolitischen Problem. Denn ein dauerhafter regionaler Frieden ist ohne die vollständige Entwaffnung der Hezbollah nicht vorstellbar. Die bisherigen Versuche der Vereinten Nationen als Beobachter und Ratgeber sind allerdings völlig gescheitert. Die Bilanz der United Nations Interim Force in Libanon, kurz UNIFIL, die in diesem Jahr nach zwei Jahrzehnten mehr oder weniger ergebnislos beendet wird, ist dabei besonders ernüchternd. Die Präsenz der Vereinten Nationen vor Ort konnte weder die massive Aufrüstung der Hezbollah unterbinden, schon gar nicht die Kontrolle des Seeverkehrs in den Libanon gewährleisten, noch die staatliche Souveränität im Südlibanon stärken. Daraus müssen für die Zukunft zwingende Konsequenzen gezogen werden. Eine im Gespräch befindliche neue UN-Mission muss das klare Ziel verfolgen, die Machtstrukturen der legitimen libanesischen Regierung aktiv zu stärken, die Handlungsfähigkeit der Hezbollah gezielt einzuschränken. Diese militärische und sicherheitspolitische Komponente muss dabei zwingend politisch flankiert werden. In den laufenden Verhandlungen in Washington muss daher die Kopplung von Sicherheitsgarantien für den Libanon und ein robuster Staatsaufbau im Zentrum stehen. Sicherheit für Israel und die Wiederherstellung der libanesischen Souveränität sind keine konkurrierenden Ziele. Sie sind zwei Seiten derselben Medaille. Nur ein souveräner Libanon. Nur ein souveräner Libanon, der in der Lage ist, das Gewaltmonopol auf seinem gesamten Staatsgebiet auszuüben, kann ein verlässlicher Garant für einen stabilen Frieden in der Region sein und somit auch die Sicherheit Israels erhöhen. Vielen Dank.
Für die SPD-Fraktion darf ich Adis Ahmetovic das Wort erteilen.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Frau Botschafterin Ali, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren hier im Hause wie auch draußen. Die Kriege im Iran und im Libanon haben ein politisches und humanitäres Desaster ausgelöst mit Ansage. Die von Donald Trump und Benjamin Netanyahu verantworteten Angriffe sind nicht nur unverhältnismäßig, sondern sie sind auch völkerrechtswidrig. Und sie haben eine Dynamik entfesselt, deren Folgen weit über die Region hinausreichen, bis nach Europa, bis nach Deutschland. Lassen Sie mich zunächst auf die Entwicklungen seit dem 28. Februar 2026 eingehen und nüchterne Bilanz ziehen. Seit Beginn der Eskalationen erleben wir eine massive militärische Zuspitzung. Luftangriffe, Raketenbeschuss und Gegenschläge haben sich in kürzester Zeit vervielfacht. Und ja, in diesem Hohen Hause sind sich alle Fraktionen einig darüber, dass es eine Entwaffnung der Hisbollah geben muss. Aber allein durch eine Entwaffnung der Hisbollah ist die politische Idee der Hisbollah nicht abgelöst in der Region und auch nicht im Libanon. Wer glaubt und meint, die Hisbollah zu entwaffnen und die Idee der Hisbollah, die sie füttert, beseitigen zu können, indem man so viele Raketen wie nicht einmal in 4 Jahren Krieg in der Ukraine über den Libanon, Iran abwirft. Wer meint zu glauben, die Hisbollah abzulösen, indem man 1,2 Millionen Menschen im Libanon aus dem Süden vertreibt? Wer meint zu glauben, nicht nur den Süden Libanons zu bombardieren, sondern auch Beirut zu bombardieren, der füttert diese radikalen Kräfte und sorgt nicht für Stabilität, meine Damen und Herren. Und aus diesem Grund bin ich irritiert darüber, weil wir auf der einen Seite alle dieselbe Auffassung teilen. Wir wollen dieses radikale Regime dort nicht haben, diese radikalen Milizen dort nicht haben. Wir wollen dafür sorgen, dass der Libanon mit dieser Regierung, die von Anfang an sehr klar gemacht hat, wir wollen diese Kräfte hier nicht. Wir wollen ein liberaler Staat sein, ein Staat sein, der souverän handelt. Wer aber glaubt, lange schweigen zu dürfen und zu meinen, Auswege und Ausreden zu finden für die Unverhältnismäßigkeit, ja auch von unseren Partnern, der sorgt nicht dafür, ein Player zu sein in der Region, der nimmt sich sogar aus dem Prozess raus, noch bevor der Prozess begonnen hat, meine Damen und Herren. Diese Position, die wir heute hier im Deutschen Bundestag vertreten, in keinem anderen Europäischen Parlament fällt es uns so schwer, die Dinge und die Fakten seit dem 28. Februar 2026 zu benennen. Unsere engsten europäischen Partner, unsere engsten europäischen NATO-Partner, die Golfstaaten, die asiatischen Staaten, alle sind sich einig darüber. Wir werden nur für Stabilität und Sicherheit sorgen können im Nahen und Mittleren Osten, wenn beide Kriege im Iran und im Libanon beendet werden, wenn alle drei Kriegsparteien, aber auch Milizen wie die Hisbollah aufhören, mit Raketen zu antworten, wenn wir alles daran setzen, dass abseits von dieser brutalen militärischen Gewalt, abseits von diesem Desaster, die beide Kriege ausgelöst haben, nicht nur für beide Länder, sondern für die gesamte Region. Gestern war der jordanische Außenminister hier. Alle Fraktionen waren anwesend. Und diejenigen Kräfte in diesem Hause, die immer wieder vor Migration und Flucht warnen, sollten ein intrinsisches Interesse daran haben, dass die libanesische Regierung nicht instabiler wird, nicht fällt, dass der Libanon nicht noch weiter mit Hunderten von Raketen bombardiert wird, dass nicht noch mehr zu den 1 Million Flüchtlingen weitere Millionen von Flüchtlingen kommen. All das widerspricht sich, weil man versucht, aus Außenpolitik einen Kulturkampf zu machen. Lasst uns doch versuchen, als Deutschland in Europa und in dieser Welt eine ernsthafte Rolle zu spielen, indem wir unsere Augen nicht verschließen vor den Fakten, vor dem Leid. Uns möglich ist, Werte und Interessen nicht gegeneinander auszuspielen, sondern beides im Blick zu nehmen. Es ist möglich, klar zu sagen, dass wir gegen das Mullah-Regime sind, gegen die Hisbollah sind, aber dass wir auch gegen die Form sind, wie dagegen gekämpft wird. Meine Damen und Herren, vor allem, weil hier Zuschauer da sind. Diese Kriege im Iran und im Libanon spüren Sie jeden Tag so stark wie kaum ein anderer Krieg Auswirkungen gesorgt hat. An der Zapfsäule, Lebensmittelpreise, Inflation. Und das wird nicht die nächsten Tage zu Ende sein. Das wird deshalb auch nicht die nächsten Tage zu Ende sein, weil wir es auf der anderen Seite mit drei Kriegsparteien zu tun haben, die unzuverlässig sind. Netanyahu, Donald Trump, aber auch das Mullah-Regime. All diese drei Machthaber sind unzuverlässig. Wir als Europäer brauchen unsere eigene Position. Wir müssen für Geschlossenheit stehen. Wir müssen dafür sorgen, dass Europa, die internationale Gemeinschaft, die Golfstaaten, die asiatischen Partnerinnen und Partner auf dieser Welt.
Hier meldet sich die Präsidentin.
Habe ich Sie Präsidentin genannt, Herr Präsident?
Alles gut. Sorry. Aber Ihre Redezeit.
Ich weiß es nicht immer so ganz genau. Deshalb aber in dem Fall waren Sie,
ich
Herr Präsident.
Gerne hin.
Dass wir gemeinsam für Geschlossenheit sorgen. Es braucht ein Ende der Kampfhandlungen, es braucht Stabilität und vor allem braucht es eine internationale Kooperation im Rahmen der Vereinten Nationen. Vielen Dank.
Ich nehme gerne die weibliche Form auch für alle Kolleginnen und Kollegen an. Um Gottes Willen. Ich wollte nur sagen, sonst ist es immer umgekehrt. Also insoweit habe ich mich gefreut. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf das Wort erteilen. Bündnis 90 Die Grünen, Sarah Nanni.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Botschafterin, die Lage im Libanon ist dramatisch. Wir haben als internationale Gemeinschaft eine Verantwortung, ganz genau hinzuschauen. Und diese Verantwortung, da geht es vor allem um die Menschen in der Region. Und in der Respektive muss man sagen, das Ende von Uli Phil war definitiv ein Fehler. Und es war auch ein Fehler, dass die deutsche Bundesregierung diesem Druck der Amerikaner und der Israelis damals bei den Vereinten Nationen nicht noch deutlicher dagegenhalten konnten. Das rächt sich heute. Das israelische Vorgehen, einige Kolleginnen haben es schon beschrieben, führt jetzt aber zu einer weiteren Destabilisierung. Und ja, die Entwaffnung der Hezbollah ist im Interesse der Sicherheit in der Region. Aber man muss ja auch sagen, derjenige, der jetzt diesen Krieg gegen die Hezbollah führt, ist ein Kriegsherr, der sehr unerfolgreich war mit dem, was er getan hat. Benjamin Netanyahu kann sich heute nicht vor seine Bevölkerung stellen und sagen, dass aus Gaza keine Gefahr mehr durch die Hamas hervorgeht. Er kann sich auch nicht vor seine Bevölkerung stellen und sagen, dass er nach fast 6 Wochen das Mullah-Regime gestürzt hat. Und er kann auch nicht von sich behaupten, dass er dazu geführt hat, dass die Hezbollah ihre Kämpfe einstellen wird. Und deswegen muss man sich genau anschauen, mit wem man darüber spricht, was im Libanon passieren muss und mit wem nicht. Klar ist doch, der Libanon muss in der Lage sein, selbst dafür zu sorgen, dass die Hezbollah nicht weiter den Israel angreift. Und dafür braucht es eine Stärkung der libanesischen Sicherheitskräfte, keine weitere Schwächung. Und das ist leider nicht das, was die aktuelle Regierung in Israel vorhat. Und ja, wir müssen selbstverständlich im Gespräch mit Israel und auch im Sinne der regionalen Sicherheit, der Sicherheit Israels und der anderen Staaten in der Region über das Weiter im Libanon sprechen, aber eben nicht auf Gnade Benjamins Netanyahu das internationale Engagement designen. Und mit diesem Appell an alle, die jetzt auch verhandeln und darüber nachdenken, wie es weitergehen kann. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Es kann sein, dass der Libanon in wenigen Wochen von innen zusammenbricht. Dann erübrigen sich diese Stabilisierungsdebatten. Deswegen ist es von höchster Dringlichkeit, da schnell zu einer Politik zu kommen, die wirkt. Und da darf man sich keinen Bremsklotz aus Tel Aviv zwischen die Beine werfen lassen. Ich möchte die Gelegenheit auch nutzen, etwas zur Lage im Iran zu sagen und zu der Politik, die heute in Paris eine große Rolle spielt. Friedrich Merz, Ihr und unser aller Bundeskanzler, hat gesagt, das ist nicht unser Krieg. Und ich sage, dabei sollte es auch bleiben. Und ich habe das aus der Opposition heraus sehr wohl wahrgenommen, dass es in der Kommentierung dessen, was denn möglich sein könnte an deutscher Beteiligung, wenn es um die Frage Straße von Hormuz geht, doch eine Nuance weggefallen ist. Als letzte Woche der Bundeskanzler davon gesprochen hat, dass Deutschland auch Angebote macht, und natürlich die Straße von Hormuz ist auch im deutschen vitalen Interesse, eben entsprechend beizutragen, wenn es einen Waffenstillstand gibt, dann hat er letzte Woche noch gesagt, dass es auch eine Mandatierung der Vereinten Nationen dafür bräuchte. Das ist in der jetzigen Meldelage schon wieder unter den Tisch gefallen. Und ich will nur eins sagen, der Unterschied wird groß sein. Und ja, die Sicherung der Straße von Hormuz ist auch im deutschen Interesse. Und trotzdem, die USA, wenn sie auch diesen Prozess wieder dominieren sollten, haben gezeigt, dass sie planlos agieren in der Region. Und man muss sich gut überlegen, mit wem man sich hier zusammentut. Die Marine hat heute davon gesprochen, davor gewarnt, dass es eine Überlastung geben kann. Der Inspekteur der Marine hat das gesagt. Wir haben es aus der Truppe auch schon gehört. Die Sorge ist da, dass wenn wir mitmachen bei einer Sicherung der Straße von Hormuz, dass unsere anderen Verpflichtungen angreifen kann. Und ich will es mal für die Kolleginnen und Kollegen sagen, die nicht im Verteidigungsausschuss sind. Wir haben eine Verantwortung innerhalb der NATO. Die sind wir eingegangen, mit der deutschen Marine Nord- und Ostsee zu sichern. Und die Kapazitäten der Marine sind nun mal nicht unendlich. Und wenn wir ein Mandat in der Straße von Hormuz diskutieren, dann können wir das nur vernünftig diskutieren, wenn wir genau diese Balance, diese Abwägung mit den anderen Verpflichtungen, die wir haben, nicht aus dem Blick verlieren. Und da möchte ich ganz doll an die jetzige Regierung appellieren. Ein Satz sei mir noch erlaubt zu linken. Ich bin froh, dass Sie das Thema aufgegriffen haben heute. Aber zu glauben, dass auch ein gestärkter libanesischer Staat die Hezbollah ohne Waffen entwaffnet, weil sie ja immer so dagegen sind, dass man was exportiert, ist mehr als naiv.
Für die Fraktion Die Linke darf ich Lea Reisner das Wort erteilen.
Herr Präsident, Kolleginnen, offenbar sind wir hier uns im Haus überwiegend einig, dass die Bilder und Berichte aus dem Libanon ein weiteres humanitäres Desaster sind. Die fliehenden Menschen, die zerbombten Städte, die zerstörten Leben. Aber dann stellt sich die Frage, und ich bitte die Bundesregierung, mir zuzuhören, was zur Hölle tun Sie dagegen? Wir erleben gerade, wie Krieg zur Normalität erklärt wird. Trump, Netanyahu, Putin verschieben Grenzen. Das Völkerrecht wird immer weiter ausgehöhlt, und überall hören wir die gleiche Botschaft. Das ist die neue Weltordnung, gewöhnt euch dran. Nein, tun wir nicht. Diese Bundesregierung redet gerne davon, dass uns die Weltlage viel abverlangt, dass schwierige Entscheidungen Mut erfordern. Aber es erfordert keinen Mut, dem Stärkeren zu folgen und bei den Menschen zu sparen. Es erfordert keinen Mut, den USA ihre Basen in Deutschland für völkerrechtswidrige Kriege zur Verfügung zu stellen. Es erfordert keinen Mut, Waffen nach Israel zu liefern und so die Kriegsverbrechen in Gaza und die Vertreibung in der Westbank und den Überfall auf den Libanon zu unterstützen. Es erfordert keinen Mut, bei Menschen, die sich nicht wehren können, die Sozialleistungen zu kürzen und dass sie jetzt ernsthaft darüber nachdenken. Einen militärischen Einsatz, der in der Straße von Hormuz mit deutschen Schiffen zu unterstützen, ist ebenfalls kein Mut, sondern absoluter Wahnsinn. Und unser Nein dazu ist unmissverständlich. Mutig sind die Menschen, die sich dem entgegensetzen. In Israel wächst eine Bewegung gegen die endlosen Kriege, und sie wird dafür massiv von Rechtsextremen angegriffen. Im Libanon stellen sich die Menschen gegen den Terrorismus der Hezbollah und die Angriffe der IDF. Im Iran protestieren Menschen gegen das Regime in Teheran, und auch hier in Europa gibt es Protest. Die Hafenarbeiter in Genua und Piräus haben sich geweigert, Waffen nach Israel zu verladen, und haben so viel Druck in Italien aufgebaut, dass Meloni die militärischen Abkommen mit Israel einstellen musste. Menschen sind nicht machtlos. Die Frage ist, auf wessen Seite positionieren sich die Regierungen? Die Eskalationslogiken, für die sie sich entschieden haben, haben einen Preis, und den zahlen nicht diejenigen, die sie befeuern. Den Preis bezahlen die Menschen in Teheran, wo wieder zahlreiche Todesurteile gegen Oppositionelle vollstreckt werden. Die Menschen in Libanon, die vertrieben und getötet werden. In Palästina, wo die Besatzung anhält und die Vertreibung fortgesetzt wird. Im globalen Süden, wo aufgrund der Düngemittelkrise eine Hungerkatastrophe droht. Den Preis bezahlen auch die Menschen hier an den Tankstellen und in den Supermärkten. Und sie können die Preisexplosionen immer weniger abfedern, weil sie gerade diesen Sozialstaat abreißen. Zugunsten von Aufrüstung. Dann erklären Sie uns, wir müssen aufrüsten für unsere Sicherheit. Es wäre das alternativlos, als hätten in der Vergangenheit nicht Aufrüstungsspiralen immer wieder zu neuen Kriegen geführt. Sie erklären uns, wir haben keine Wahl, wer Frieden will, muss rüsten. Und diese Logik zieht uns gerade wieder in Richtung Abgrund. Mutig wäre es, aus dieser Logik auszubrechen. Mutig wäre es, konsequent auf Diplomatie zu setzen, wenn alle sagen, es ist naiv und aussichtslos. Mutig wäre es, das Völkerrecht konsequent zu verteidigen, egal wer es bricht. Mutig wäre es, zu sagen, wir machen Schluss mit Waffenexporten, die Konflikte anheizen, während wir gleichzeitig von Frieden reden. Mutig wäre es, die eigene Rolle zu hinterfragen und die US-Basen in Deutschland zu schließen. Mutig wäre es, sich aus Bündnissen zu befreien, die das Völkerrecht und die Menschenrechte mit Füßen treten. Mutig wäre es, in den sozialen Zusammenhalt, den Sozialstaat und die Infrastruktur zu investieren, anstatt in immer mehr Aufrüstung. Echte Sicherheit entsteht nicht durch militärische Überlegenheit, sondern durch stabile Lebensverhältnisse, soziale Gerechtigkeit und internationale Kooperation. Wer Ihnen erzählt, es gäbe dazu keine Alternative, der verteidigt nicht Sicherheit, sondern den Status quo. Vielen Dank.
Für die CDU-CSU-Fraktion darf ich Ellen Demuth das Wort erteilen.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn wir auf diese Region im Moment schauen, nicht nur auf den Libanon, sondern auf den gesamten Nahen Osten, auf die Lage im Iran, auf die Lage auch in den Golfstaaten, die ohne ihr Zutun Opfer der aktuellen Krisen geworden sind, dann kann uns diese Lage in diesen Tagen nur sehr beunruhigen. Und deshalb ist es gut, dass wir heute über den Libanon sprechen, um auch ein Signal in diese Region zu senden, dass sich auch der Deutsche Bundestag mit diesem Thema beschäftigt. Wir die Menschen dort nicht vergessen haben. Denn mittlerweile sind dort über 1 Million Menschen, vor allen Dingen aus dem Südlibanon, auf der Flucht. Es sind meistens schiitische Menschen, die jetzt in einen Landesteil in der Mitte des Libanons geflohen sind. Dort wohnen meistens christliche Menschen. Und das führt, die Vorredner haben es auch schon angesprochen, dazu, dass wir natürlich auch größere Unruhen im Land haben, die auch in einen Bürgerkrieg münden können, wie die Vorredner schon ansprachen. Die Lage ist höchst instabil. Es gibt dort multiple Krisen durch diese Flucht und Vertreibung, aber natürlich auch durch den jahrelangen Terror der Hisbollah und der aktuellen instabilen Regierungslage, die das Land vor sehr große Herausforderungen stellen und die vielleicht dazu führen können, dass der Libanon in den nächsten Wochen zusammenbricht. Und deshalb müssen wir auch aus unserer deutschen Sicht alles dafür tun, dass es nicht passiert. Denn das würde sowohl auf die Situation der Länder im Nahen Osten wie auf uns große Auswirkungen haben. Wir hätten mit neuen Flüchtlingsströmen zu rechnen und wir hätten auch mit neuen Handlungseinschränkungen und großen Schwierigkeiten in der gesamten Region zu rechnen. Deshalb ist es auch an uns, uns dort einzubringen. Und da schaue ich sowohl auf unsere europäischen Partner, mit denen Friedrich Merz ja in diesen Tagen schon im Gespräch ist, aber natürlich auch auf die Länder in der Golfregion, mit denen wir in den letzten Tagen ja auch Gelegenheit hatten, Vorredner haben auch schon darüber berichtet, zu sprechen und uns abzustimmen. Und wo es auch noch mal deutlich wurde, wie wichtig es auch jetzt einfach ist, ein gemeinsames Zeichen zu setzen, auch um den Golfstaaten, die im Moment ja auch stark betroffen sind von den Auswirkungen der Eskalation, zu zeigen, wir stehen auch dort an der Seite dieser Länder und bringen uns ein. Ich denke daran, was auch eben schon der Staatssekretär angesprochen hat, an Hilfslieferungen in die Region. Vor allen Dingen eine stabile Luftbrücke oder andere Hilfslieferungen, die die Menschen mit Nahrung versorgen, mit dem Nötigsten, was dort gerade wichtig ist, damit kein Hunger ausbricht. Ich denke auch daran, die Versorgungslage mit Trinkwasser zu stabilisieren. Aber darüber hinaus muss uns auch daran gelegen sein, natürlich die Friedensbemühungen in der Region durch einen stabilen Friedensplan zu unterstützen, der vor allen Dingen die libanesische Regierung stärkt und in der Handlung stärkt, die eigene Armee so auszustatten, dass die Hisbollah durch die libanesische Armee entsprechend entwaffnet und bekämpft werden kann, sodass es zu einer stabilen und sicheren Lage im Libanon kommt. Denn das würde der ganzen Region neue Stabilität geben, wäre auch ein Zeichen Richtung Iran, wo wir hoffentlich auch in einen stabilen Prozess einsteigen. Und deshalb muss uns als deutsche Bundesregierung und auch als Parlament daran Gelegenheit, alles zu tun, dieses aktuelle, sehr fragile, dieses Ceasefire, dieser Frieden, der im Moment, der Waffenstillstand, der im Moment dort vorherrscht, zu unterstützen.
Für die AfD-Fraktion darf ich Tobias Teich das Wort erteilen.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Botschafterin, sehr geehrte Damen und Herren! Der Libanon war einst ein Land, das man nicht ohne Grund die Schweiz des Orients nannte. Ein Land, in dem religiöse und gesellschaftliche Vielfalt nicht zum Zerfall führten, sondern zu einem bemerkenswerten Gleichgewicht. Christen, Sunniten, Schiiten und Drusen lebten in einem politischen System, das auf Gleich und gegenseitiger Anerkennung beruhte. Beirut war ein Zentrum für Handel, Finanzen und kulturellen Austausch, ein Symbol dafür, dass Stabilität im Nahen Osten möglich ist. Doch dieses Gleichgewicht wurde zerstört. Mit dem Ausbruch des libanesischen Bürgerkriegs begann eine Entwicklung, die das Land bis heute prägt. Was als innerer Konflikt begann, entwickelte sich rasch zu einem Stellvertreterkrieg, in dem immer mehr externe Akteure eingriffen. Der Libanon wurde Schritt für Schritt zu dem, was er heute ist, ein Spielball geopolitischer Interessen. Regionale Mächte, internationale Akteure und nichtstaatliche Gruppen trugen ihre Konflikte auf libanesischem Boden aus. Die staatlichen Strukturen wurden geschwächt, das Gewaltmonopol untergraben, politische Stabilität systematisch verhindert. Entscheidend dabei ist, diese Destabilisierung kam nicht nur von innen, sondern maßgeblich von außen. Bis heute ist der Libanon geprägt von Einflussnahme, Intervention und geopolitischen Rivalitäten. Ein souveräner, handlungsfähiger Staat kann unter einer solchen Bedingung nicht entstehen. Die Folgen sind verheerend. Millionen Menschen wurden im Laufe der Jahrzehnte zur Flucht gezwungen. Tausende haben ihr Leben verloren. Und eine ganze Gesellschaft lebt in permanenter Unsicherheit. Und das ist nicht nur eine moralische Tragödie. Es ist auch ein strategisches Problem für Deutschland und für Europa. Denn Instabilität im Nahen Osten bedeutet steigender Migrationsdruck, sicherheitspolitische Risiken, wirtschaftliche Schäden. Ein dauerhaft geschwächter Libanon liegt nicht im Interesse Deutschlands. Meine Damen und Herren, selbstverständlich gilt, jeder Staat hat das Recht auf Selbstverteidigung. Dieses Prinzip ist unbestritten. Aber genauso klar muss auch gelten, Selbstverteidigung gegen die Hisbollah rechtfertigt nicht jede Form der Kriegsführung. Strategien, die darauf abzielen, ganze Regionen zu entvölkern, zivile Lebensgrundlagen zu zerstören oder Menschen systematisch zu vertreiben, untergraben langfristig jede Perspektive auf Stabilität. Sie schaffen keine Sicherheit, sie schaffen neue Konflikte. Wer heute auf Eskalation, auf maximale Zerstörung setzt, legt damit den Grundstein für die Krisen von morgen. Und, meine Damen und Herren, wir dürfen bei aller berechtigten Kritik nicht eines aus dem Blick verlieren. Wir sorgen uns auch um die Zukunft Israels. Denn ein Blick auf aktuelle Entwicklungen in den Vereinigten Staaten, dem wichtigsten strategischen Partner Israels, zeigt eine Veränderung, die uns alarmieren muss. Die gesellschaftliche Unterstützung für Israel steht zunehmend unter Druck. Insbesondere bei der jüngeren Generation wächst die Distanz und auch die Zustimmung zu militärischen Maßnahmen ist deutlich rückläufig. Das ist kein kurzfristiger Effekt, sondern deutet auf einen tiefergehenden Wandel hin. Selbst in Israel wird diese Entwicklung mit Sorge betrachtet. Meine Damen und Herren, wenn die gesellschaftliche und politische Rückendeckung eines zentralen Verbündeten schwindet, dann hat das langfristige strategische Konsequenzen. Gerade deshalb ist es notwendig, ehrlich über Entwicklungen zu sprechen. Nicht aus Feindseligkeit, sondern aus Verpflichtung. Denn echte Partnerschaft bedeutet nicht, alles unkritisch zu begleiten, sondern Fehlentwicklungen rechtzeitig zu benennen. Deshalb braucht es einen grundlegenden Perspektivwechsel. Wir müssen weg von einem Denken in Einflusszonen und geopolitischen Stellvertreterkonflikten hin zu einem klaren Bekenntnis. Zur Souveränität des Libanon, zur Stärkung staatlicher Institutionen und zu einer Politik, die Stabilität schafft, statt sie zu verhindern. Der Libanon hat eins gezeigt, dass ein friedliches Zusammenleben verschiedener Gruppen möglich sein kann. Er kann es wieder zeigen, aber nur, wenn wir anfangen, Souveränität zu respektieren und das Land nicht als Spielfeld fremder Interessen zu benutzen. Vielen Dank.
Für die SPD-Fraktion darf ich Saneh Abdi das Wort erteilen.
So, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Botschafterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, als Papst Leo XIV. In seiner Osterbotschaft sagte, wer Waffen in der wer Waffen in der Hand hält, lege sie nieder. Wer die Macht hat, Kriege zu beginnen, entscheide sich für den Frieden. Nicht für einen Frieden, der mit Gewalt erzwungen wird, sondern durch Dialog. Damit hat er genau das benannt, worüber wir heute sprechen müssen. Die Verkündung der Waffenruhe gestern Abend ist ein erster Hoffnungsschimmer. Aber sie wird sich daran messen lassen müssen, ob sie tatsächlich hält und ob das Leid der Menschen auch beendet wird. Denn wenn wir in den Libanon schauen, dann sehen wir vor allem eins, das Leid der Zivilbevölkerung. Wir haben es gehört, über 1 Million Menschen sind innerhalb des Libanons auf der Flucht. Menschen verlassen ihre Häuser, ihre Nachbarschaft, ihr ganzes Leben. Und sie fliehen, eben nicht nur innerhalb des Libanon, sondern sogar nach Syrien, in ein Land, das selbst vom Krieg gezeichnet ist und weit entfernt von Sicherheit und Stabilität ist. Was sagt das über die Realität im Libanon? Wir sprechen über ein Land, das über Jahre eines der wichtigsten Zufluchtsländer weltweit war. Ein Land, das trotz eigener Krisen Millionen Geflüchtete aufgenommen hat. Und dieses Land wird gerade selbst zerstört. Die Menschen fliehen nicht aufgrund einer Naturkatastrophe. Sie fliehen aufgrund eines menschengemachten Krieges. Sie fliehen von den Angriffen Israels. Und gleichzeitig leben sie in Geiselhaft der Hisbollah, einer Terrormiliz, unterstützt vom Iran, die die eigene Bevölkerung instrumentalisiert und sich hinter ihr versteckt. Beides gehört zur Wahrheit und beides muss gleichermaßen klar benannt werden. Ja, die Hisbollah muss entwaffnet werden. Aber ich frage Sie, wie soll das denn gelingen? Während Bomben fallen? Während Wohnhäuser zerstört werden? Während die Zivilbevölkerung den höchsten Preis zahlt? Das trifft eben nicht Milizen. Das trifft Familien, Kinder und Menschen, die mit diesem Konflikt nichts zu tun haben. Und das, meine Damen und Herren, ist eben keine Strategie für Frieden. Das ist eine Strategie, die neues Leid schafft. Die Menschen im Libanon erleben keine Befreiung. Sie erleben Zerstörung, Vertreibung und eine Gewaltspirale, die sich immer weiter dreht. Und eben gerade da sehen wir doch, Gewalt erzeugt neue Gewalt. Und wir dürfen eins nicht vergessen, wir haben es heute schon gehört, aber der Libanon ist ohnehin ein Land am Limit. Nach der Explosion im Hafen von Beirut, der Staatssekretär hat darauf hingewiesen, nach Jahren wirtschaftlicher und politischer Krise und trotzdem ein Land, das immer wieder eins gezeigt hat, nämlich wie viel Stärke in seiner Zivilgesellschaft und Gesellschaft steckt. Und vor kurzer Zeit haben wir vorsichtige Fortschritte sehen können, Reformansätze, ein zarter politischer Aufbruch. Und dieser Aufbruch wurde unterstützt, auch von uns. Denn es gibt einen besseren Weg. Deutsche Entwicklungszusammenarbeit, sie wirkt im Libanon ganz konkret. Sie sichert Wasser für Millionen von Menschen in einer Region, in der Wasser längst über Frieden und Konflikt entscheidet. Sie unterstützt Kommunen, die unter Druck der Aufnahme von Geflüchteten stehen, mit Infrastruktur, mit Energie, mit funktionierender Daseinsvorsorge. Sie schafft Perspektiven und genau das ist eben Friedenspolitik. Deshalb sind die zusätzlichen 75 Millionen Euro für den Libanon genau richtig. Sie sichern das Überleben, aber sie sichern eben auch Zukunft. Denn Frieden entsteht nicht erst, wenn Waffen schweigen. Frieden entsteht dort, wo Menschen Perspektiven haben. Ohne Entwicklungszusammenarbeit gibt es keine Stabilität. Ohne Stabilität gibt es keinen Frieden. Und ohne Perspektiven gewinnen am Ende immer die Extremisten. Und deshalb muss unser Anspruch größer sein, nicht nur reagieren, sondern vorbeugen. Nicht nur über Krieg sprechen, sondern Frieden ermöglichen. Und ja, bei aller notwendigen Differenzierung, diejenigen, die Gewalt ausüben in Milizen und in staatlicher Verantwortung, die tragen Verantwortung für dieses Leid. Und sie müssen jetzt auch handeln. Sie müssen den besseren Weg gehen. Den Weg, von dem der Papst spricht, Weg weg von der Gewalt hin zur Diplomatie, hin zu einem echten und langfristigen Waffenstillstand für den Libanon und vor allem für die Menschen dort. Danke.
Als letzte Stimme in der Aussprache hören wir Johannes Volkmann für die CDU-CSU-Fraktion.
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ein dauerhafter zwischenstaatlicher Frieden in Nahost ist möglich. Das zeigt ein Blick auf die Nachbarstaaten in der Region. 1979 schlossen Ägypten und Israel Frieden und seither fiel kein Schuss und keine Granate mehr. 1994 ebenso Jordanien und Israel. Die Abraham-Abkommen haben mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain und Marokko ebenfalls als Positivbeispiele gezeigt, wie Frieden möglich ist. Und deshalb ist ein Schritt zu Verhandlungen jetzt ein ermutigender und hoffentlich historischer Schritt auf dem Weg zu einem dauerhaften Frieden zwischen Libanon und Israel. Und deswegen unterstützen wir das aus ganzer Kraft. Die Normalisierung, die zwischenstaatliche Anerkennung Israels und Libanons sind das eine. Aber wir sind auch weiter aufgerufen, unsere humanitäre Unterstützung für den Libanon aufrechtzuerhalten, um die Hisbollah in ihrer Wohlfahrtsfunktion als Staat im Staate ablösen zu können. Deutschland tut dazu seinen Teil. Bereits heute sind wir einer der größten bilateralen Geber des Libanons. Wir decken dort akut Bedarfe. Aber, und das hat der Herr Dr. Stefinger als unser Kollege auch deutlich gesagt, damit sind konkrete und klare Erwartungen verbunden. Allen voran unsere volle Rückendeckung für Staatspräsident Aoun bei der Entwaffnung der Hisbollah, die schon seit langem durch internationales Recht verbindlich gefordert wird. Es gibt eine historische Chance für dieses Land, sich aus den Fesseln iranischer Stellvertretermilizen zu befreien. Und mit Blick auf den israelischen Militäreinsatz hätte ich mir in dieser Debatte etwas mehr Ehrlichkeit gewünscht. In jeder pluralen Demokratie wird über die Sinnhaftigkeit eigener Militäreinsätze gestritten. Das gilt auch für die israelische Innenpolitik. Man kann und ja, man muss die Verhältnismäßigkeit des Mitteleinsatzes kritisch hinterfragen, so wie es ja auch unser Bundeskanzler tut. Aber das darf nicht zu einer Täter-Opfer-Umkehr führen und es darf auch nicht die Augen uns vor der konkreten Kriegsursache verschließen. Und das ist und bleibt der Terror und der Vernichtungsantisemitismus der Hisbollah. Kein Staat der Welt kann dulden, wenn Zehntausende eigener Bürger ihre Heimat verlassen müssen, weil sie durch dauerhaften Raketenbeschuss einer Terrororganisation unbewohnbar geworden ist, so wie es im Norden des Israels, so wie es im Norden Israels seit dem 7. Oktober 2023 der Fall war. Israel kann nicht tatenlos dulden, wenn Tunnelnetzwerke angelegt werden und ein erneutes Massaker nach Vorbild des 7. Oktober aus dem Südlibanon heraus vorbereitet wird. Wie willkürlich der Raketenterror der Hisbollah mordet, zeigt das Beispiel der 12 drusischen Kinder, die in Majd al-Shams auf dem Golan mitten auf einem Fußballplatz im Juli 2024 ermordet wurden. Eine wirklich friedensbejahende Position ist es deshalb, der Hisbollah die militärischen Mittel zu nehmen, um seine Nachbarstaaten und auch die anderen Konfessionsgruppen im Libanon weiter zu terrorisieren. Und da gehört zur Ehrlichkeit, Appelle und Absichtserklärungen alleine werden die Hisbollah nicht entwaffnen. Es ist wohl feil, militärische Mittel im Kampf gegen Terrororganisationen auszuschließen, wenn diese in den Jahren der Waffenruhe die Waffenruhe für das Anlegen von Raketenarsenalen genutzt hat. Wer die militärische Bekämpfung der Hisbollah aus moralischen Gründen verwirft, muss sich der Realität ihres ungestörten Wachstums zwischen den Jahren 2006 und 2023 stellen, die mit großen Kosten für die Bevölkerung im Libanon verbunden war und eine massive Auswanderungswelle gerade der jungen und qualifizierten Bevölkerung zur Folge hatte. Und deswegen ist die Entwaffnung der Hisbollah das entscheidende Erfolgskriterium für den dauerhaften Frieden im Libanon. Meine Damen und Herren, ein Land mit so großer Schönheit in der Natur, einer reichen Geschichte, einer enormen kulturellen Vielfalt wie der Libanon hat erneut das Potenzial, zu einem wichtigen Portal zwischen Ost und West, zu einem Tor des Mittelmeers zu Europa zu werden. Lassen Sie uns deshalb gemeinsam daran arbeiten, dass am Ende der vielen Tragödien des libanesischen Volkes in den letzten Jahren ein glückliches Ende in friedlicher Koexistenz mit seinen Nachbarstaaten und dem israelischen Volk steht. Vielen Dank.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, mögen die Zedern auf dem Libanon ein Zeichen für den Frieden sein. Und mit den Worten grüße ich noch einmal die Frau Botschafterin, Frau Abi Ali. Sie konnten einer aufmerksamen Debatte folgen und den Wunsch des ganzen Bundestages für Frieden für die Menschen in ihrem Land und einem friedlichen Leben. Vielen herzlichen Dank. Wir sind am Schluss unserer heutigen Tagesordnung. Ich berufe die nächste Sitzung.